Kennt ihr auf YouTube oder Social Media diese Sozialexperimente, Social Experiments? Also zum Beispiel passiert da Folgendes. Fußgängerzone, versteckte Kamera und dann ein junger Mann, eine junge Frau laufen so da durch und brechen völlig unvermittelt zusammen. Ja? Also spielen krank. Eigentlich geht es ihnen gut, die wollen nur sehen, was passiert. Ja? Also brechen zusammen, liegen da schmerzverkrümmt am Boden. Und man will eigentlich nur gucken, wie reagieren jetzt die Leute drumherum, was passiert. Also helfen sie nicht, gehen sie beschämt dran vorbei. Und das Ganze wird dann gefilmt und dann hinterher auf Social Media verbreitet. Was total erstaunlich ist in den meisten Fällen, oder jedenfalls wird so dargestellt, ist, die ersten Leute gehen immer erstmal dran vorbei. Und sie ignorieren diese am Boden liegende Person. Und daraus entsteht so ein Sog, dass nämlich die Nächsten auch dran vorbeilaufen. Und eigentlich keiner hilft. Und als Zuschauer sitzt man da so und denkt, ey krass, was ist mit den Leuten los? Es geht doch nicht. Also man muss doch helfen. Also, und ich weiß nicht, mir geht es ja manchmal so, bin ich so ein bisschen sauer, wenn ich diese Sachen sehe da. Aber dann, meistens passiert es dann reißt sich so ein kleines Mädchen von der Hand ihrer Eltern los, geht zu der Person hin und fragt. Und in diesem Moment, wo eine Person versucht, die zu helfen und da zu sein, kommen auch manche andere dazu und helfen dann auch. Und warum man das sieht, denkt man so, ey krass, das berührt einen richtig und man fragt sich, woher hat denn dieses Kind den Impuls, sich dem Mann in seiner Not so hinzuwenden, dorthin zu gehen, obwohl alle anderen Menschen sich herum abwenden, kommt das Kind und wendet sich zu. Und dann kann man sowas wie so dieses Pure Heart nachlesen, so ein reines Herz, das heißt, sich nicht beeinflussen zu lassen. Und mit diesem Thema hinwenden möchten wir uns heute Morgen nochmal genauer beschäftigen. Und so wie dieses Mädchen sich diesem fremden Mann mit so einem reinen Herzen hinwendet, so wendet sich letztlich auch Gott in seiner Liebe zu uns hin. Und es ist so die erste Richtung von Hinwenden, die wir uns anschauen wollen, nämlich dass Gott sich hinwendet zu uns. Stell dir vor, du kommst hier rein in den Gottesdienst, du kommst irgendwo hin und Jesus begrüßt dich persönlich. Sagt, hey, wie schön, dass du da bist. Du bist wahrgenommen plötzlich, du bist gesehen. Und irgendwie spürst du krass, ey, ich fühle mich richtig geliebt und angenommen. Wie krass ist das? Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab. Und nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Johannes 3, Vers 16, einer der bekanntesten Verse vielleicht in der Bibel, die genau das sagen. Gott liebt dich. Er wendet sich dir zu. Er liebt dich so sehr, dass er bereit ist, den Himmel zu verlassen. Und so sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde und plötzlich ist diese Begegnung Gottes, begrüßt werden von Gott persönlich, begrüßt werden von Jesus Christus für die Menschen vor 2000 Jahren völlig real. Es ist wirklich Gott, der ihnen Hallo sagt. Sie spüren seine Liebe. Sie spüren diese direkte Begegnung, diesen Kontakt zwischen Jesus und ihnen. Gott lässt sich anfassen und er wendet sich ihnen total konkret zu. Er schaut ihnen in die Augen, er begegnet ihnen. Und das Verrückte ist, Jesus begegnet den Menschen und trifft sie dort, wo sie es am meisten brauchen. Ein bisschen wie du das gesagt hast gerade. Ja, in der Not, in dem Zerbrochensein, in den Kämpfen unseres Lebens. Und vielleicht kennst du diese Sehnsucht, dass du sagst, gerade wenn es einem so geht, dann wünscht man sich nichts anderes, als eben Gott zu treffen, der eingreift. Eine Geschichte, die ich liebe aus dem Neuen Testament, ist die Geschichte von vier Freunden mit ihrem Freund, der nichts kann außer liegen. Er ist nämlich gelähmt, er kann gar nichts mehr. Und diese vier Freunde haben eine Hoffnung für diesen Mann, der sich nicht mehr bewegen kann. Sie glauben, wenn sie ihn zu Jesus Christus bringen, dann wird es ihm wieder gut gehen. Und sie machen eine ganz, ganz verrückte Sache. Sie tragen ihn hin und Jesus predigt gerade in einem Haus und dort ist super voll. Sie kommen nicht zu ihm durch. Also entscheiden sie sich, wenn es nicht durch die Tür geht, dann muss es irgendwie durchs Dach gehen. Und sie versuchen quasi, sie zerstören mehr oder weniger das Dach. Sie machen da ein Loch rein. Diese Bauweise der alten Häuser hat das damals zugelassen. Aber dennoch ist es nicht empfehlenswert, sowas grundsätzlich zu tun. Aber sie machen das, weil sie unbedingt zu Jesus wollen. Und dann etwas waghalsig lassen sie halt diesen Freund direkt vor die Füße von Jesus von oben an so Seilen runter. Also ein bisschen strange, was da passiert. Alle staunen und sind still und beobachten Jesus und fragen, was passiert. Und dann passiert Folgendes. Da nun Jesus ihren Glauben, und damit meint er die Freunde, ihren Glauben sah, sprach er zu diesem gelähmten Mann: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, da sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand sofort auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen. Was ist das für eine krasse Situation, die hier passiert? Dieser Mann tut gar nichts. Gar nichts. Seine Freunde tun etwas für ihn, aber was tut Jesus? Er begegnet ihm in seiner krassen Not, ohne dass er ihn irgendwas gefragt hat. Er hat Jesus um nichts gebeten. Sondern was Jesus hier macht, ist letztlich, er sagt, zuallererst vergibt er ihm die Schuld. Wow, krass, was ist das für eine Last, die in diesem Moment von ihm abfällt. Und als zweites heilt er ihn. Jesus trifft die Menschen genau da, wo sie es brauchen. Das ist eine andere Geschichte von Jesus, wo er auf eine Frau trifft. Diese Frau hat gerade einen echten Fehler gemacht. Ja? Also das ist ein bisschen strange zu sagen, also insofern, dass man jetzt ihr die ganze Schuld gibt, man fragt sich in der ganzen Szene, wo ist eigentlich der Mann, der dazugehört? Sie ist nämlich fremdgegangen und offensichtlich mit einem Partner, der nicht ihr Ehemann war. So, aber sie wird bestraft und sie wird quasi in die Mitte des Dorfplatzes gezogen und dort soll sie verurteilt werden, direkt gelyncht, direkt soll quasi die ohne irgendein Gerichtsverfahren soll direkt bestraft werden mit dem Tod durch Steinigen. Für uns total strange, passt überhaupt nicht in unsere Vorstellungskraft hinein, damals in der Gesellschaft ein gerechtfertigtes Verfahren, weil sie eben direkt erwischt wurde. Aber trotzdem, wo ist der Mann an der Stelle? Also ein bisschen strange. Jesus handelt so anders. Er findet irgendwie einen Raum, in dem er dieser Frau begegnen kann. Und als allererstes bringt er alle Ankläger zum Verstummen, indem er ihnen klar macht, das ist hier vielleicht gerade eine Situation, ein Moment, in dem Schuld offensichtlich ist, aber jeder von euch, die hier rumsteht, hat Schuld. Und sie gehen ziemlich bedröppelt weg. Und so findet Jesus einen Raum, in dem er jeden Ankläger dieser Frau verstummen lässt. Und er wendet sich der Frau zu, er spricht mit ihr und wieder, er vergibt ihr, ohne dass sie irgendetwas sagt. Diese Frau sagt keinen Mucks, keinen Piep. Und Jesus sagt, dir ist vergeben, deine Schuld ist dir vergeben, ich klage dich nicht an. Das ist Jesus, der sich in seiner Liebe von nichts, nicht von Schuld, nicht von Krankheit, nicht von Abgeschiedenheit, nichts abhalten lässt, sondern sich hinwendet zu den Menschen. Aber Jesus geht sogar noch weiter. Er bietet nämlich den Menschen an, dass sie endlich Gottes Kinder werden können. Jesus sagt zu den Menschen selber dazu einen ganz spannenden Satz. Er sagt, allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verliere das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wird über Jesus gesagt. Allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verliere das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und jetzt doch die Frage, wie kann ich denn überhaupt noch ein Kind Gottes werden? Wie ist das möglich für jeden Einzelnen, der hier sitzt, aber nicht nur für uns, sondern für so viele Menschen, die vielleicht gerade diese Hoffnung, diese Begegnung mit Jesus Christus brauchen? Und letztlich glaube ich, dass es ein paar einfache Schritte gibt. Der erste Schritt wäre, ihn einfach aufzunehmen. Er ist schon gekommen und wir wenden uns ihm ganz persönlich zu. Wir sagen, ach du, Jesus, ich will dich aufnehmen, ich lade dich ein, Zeit mit mir zu verbringen. Vorher waren wir alleine oder in anderer Gesellschaft, aber jetzt sagen wir, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Das Zweite, was du tun kannst, ist an seinen Namen zu glauben. Jesus hat gezeigt, dass er vertrauenswürdig ist. Dass er sagt, ja, ich lasse die Leute, die in Schwierigkeiten stecken, nicht im Stich. Geh nicht einfach weg, wenn es schwer und hart wird, sondern ich bleibe da. Und Das heißt, wir können an seinen Namen glauben und letztlich, dass wir ein Leben verändern und ein Leben leben als sein Kind, weil er uns das Recht gibt, genau das zu tun. Wir sind keine Waisen mehr. Wir müssen nicht mehr nach unserer Identität suchen und rudern, sondern wir dürfen an ihm dranbleiben. Und so wendet sich Gott den Menschen also zu. Und das zeigt sich, dass wenn wir jetzt hier eine Taufe sehen, wie dass die Taufe unser Hinwenden zu Gott ist. Gott wendet sich den Menschen in Jesus zu und die zweite Richtung ist unser Hinwenden zu Gott. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie wir uns zu Gott hinwenden können, wie das funktioniert, wie du das tun kannst. Aber heute geht es um diesen ganz besonderen Moment der Taufe, das, was wir hier am Anfang des Gottesdienstes erlebt haben. Mit der Taufe, die Taufe ist nichts anderes als so eine konkrete Antwort, ein konkretes Hinwenden von uns zu Gott. Also wir haben das ganz praktisch gemacht, ihr habt das praktisch gemacht als Täuflinge, dass ihr euren Glauben zu Jesus ausgesprochen habt. Ihr antwortet, indem ihr euch aktiv zu ihm hinwendet. Und das ist dieses Ja von unserer Seite zu Gottes Liebe, unser Ja auf seine Einladung, sein Kind zu werden. Und diese Taufe ist deswegen so toll, weil auch dieser Moment, das, was wir heute erlebt haben, auch für euch, für euer Leben gilt. Es vergewissert dich immer wieder, dass Gott Ja zu dir sagt, dass er dich angenommen hat als dein Kind, dass Jesus dich frei gewaschen hat von aller deiner Schuld, von all dem, was dich von ihm trennt, was dich von Menschen trennen könnte. Und so ist die Taufe, dieses beidseitige Hinwenden, einmal von Gott zu den Menschen und wir, wie wir uns Gott hinwenden, ein Ja von beiden Seiten. Und die Taufe ist deswegen so schön, weil es so eine fühlbare, spürbare Handlung ist. Dieses Untergetauchtwerden im Wasser, das Reinwaschen von unseren Fehlern. So unser neuer Status als Kinder Gottes steht jetzt fest. Und das ist was, woran du dich erinnern kannst, wenn du deine Taufe schon erlebt hast. Deswegen feiern wir das in diesem Rahmen eines Gottesdienstes, dass es nicht nur das erste Mal so ist, sondern dass wir uns daran erinnern, ach wie cool, weil ich mal in einem Taufbecken war, weil ich getauft wurde, weiß ich, Gott verlässt mich nicht mehr. Sein Ja zu mir steht. Und Jesus nimmt alles weg, was uns von ihm und von anderen Menschen trennt. Und das, jetzt dürfen wir dieses neue Leben führen. Und so wird aus unserem Leben, ein Leben, was vorher ohne Gott war, ein gottloses Leben, plötzlich ein Gott und ich für alle Zeit. Und das ist hyperbegeisternd. Weil wir wissen, Jesus verlässt uns nicht. Es ist ein Leben in Verbundenheit mit Gott. Und jetzt wissen wir, dass durch unser Hinwenden zu Gott in der Taufe sich also was Entscheidendes verändert hat. Aus diesem Angebot, was Gott in seinem Hinwenden uns gibt, ist quasi ein Deal geworden, eine Verbindung, eine Beziehung geworden. Und es ist aber letztlich auch, die Taufe ist wie so eine Tür, durch die du durchgehst, wo du so einen Schritt hineingehst in ein Leben mit Gott und jetzt was ganz Neues startet und du was ganz Neues erleben kannst. Es gibt noch so eine dritte Dimension des Hinwendens und die hat ganz, ganz viel damit zu tun, mit der ich heute aufgehen möchte und was quasi für eine Veränderung schafft, wenn wir zu Gott Ja gesagt haben, weil er zu uns Ja gesagt hat. Und das ist die wir eingangs bei diesem Mädchen gesehen haben, in der Anfangsgeschichte, der zu dem fremden Mann in der Fußgängerzone geht. Es ist nämlich unser Hinwenden von uns zu anderen Menschen. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, einen Bericht aus der Bibel, der eben diese drei Dimensionen beinhaltet. Dass Gott sich hinwendet zu dem Menschen, dass der Mensch sich hinwendet zu Gott, zu Jesus persönlich und dass dann sein Leben komplett und radikal verändert wird. Das ist ein Mann, der bei den Juden komplett verschmäht ist. Sie hassen ihn eigentlich. Und Jesus wendet sich ihm trotzdem zu. Und plötzlich passiert was, wenn wir gleich sehen, wie diese tiefe Trennung des Menschen zu seinen Mitmenschen überwunden wird. Und er kann sich entscheiden, sich den Menschen in seinem Umfeld wieder zuzuwenden, hinzuwenden, indem er ihnen Geld zurückerstattet und er wieder Beziehungen in Ordnung bringt. Vielleicht wisst ihr schon, um wen es geht bei dieser Begebenheit. Dieser Mensch heißt Zachäus. Zachäus hat einen Job, der in seiner Gesellschaft, in seinem Umfeld hyper, ja, wie soll ich sagen, die lehnen ihn alle ab, die hassen ihn. Er arbeitet nämlich mit den Besatzern zusammen, mit denen, die unterdrücken. Er ist Zöllner und nimmt seinem eigenen Volk, den Leuten, die eigentlich zu ihm gehören, wird, nimmt er viel, viel mehr Zollgelder und Steuern ab, als überhaupt nötig, um sich persönlich zu bereichern. Er ist zwar sehr reich, aber er zahlt mit diesem Reichtum auch, dass er unbeliebt ist, dass er getrennt ist von der ganzen Gemeinschaft. Er hat mit der Gesellschaft an sich nicht viel zu tun, mit den Juden dort vor Ort. Und es geht sogar so weit, dass die Juden sagen, er ist unrein, man darf gar keinen Kontakt mit ihm haben. Und so lebt er einsam und getrennt von allen anderen. Und die Trennung zeigt sich nicht nur in seinem unterschiedlichen Status. Er ist natürlich nicht angesehen, aber sehr, sehr reich. Er ist vermögend, aber er ist auch sehr klein. Und er ist kleiner als alle anderen um ihn herum. Und als Jesus zu Besuch kommt nach Jericho, da muss er auf einen Baum steigen. Und auch dort oben, auf diesem Baum, ist er getrennt vom Volk, getrennt von allen anderen, die um ihn herum sind. Und er ist auch getrennt von Jesus, der in die Stadt kommt. Aber Zachäus interessiert sich sehr für Jesus. Er hat von ihm gehört, er ist fasziniert, er will sehen, worum geht es eigentlich bei ihm. Und so wendet sich er Jesus hin, indem er in diese Stadt geht und gespannt ist, Jesus zu sehen und ihn kennenzulernen. In Lukas 19 lesen wir, Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, wer er denn wirklich wäre. Also klettert er auf diesen Baum und sucht nach Jesus, hält Ausschau. Und das Verrückte ist, was tut Jesus da an dieser Stelle? Jesus reagiert auf dieses Suchen und auf das Sehen von Zachäus. Er lässt sich finden, weil er gesucht wurde. Und so antwortet er mit einem Hinwenden zu Zachäus. Und das, obwohl sich alle anderen Leute von Zachäus abwenden. Keiner was mit ihm zu tun haben will. Jesus macht genau das Gegenteil. Er wendet sich zu Zachäus hin und er spricht zu ihm, steig eins herab von deinem Baum, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Es ist irgendwie so, als würde Jesus diese Trennung zwischen ihm und Zachäus, zwischen Zachäus und den Menschen direkt ansprechen und ihm dann zuzurufen und zu sagen, hey, komm du doch von deinem Baum herunter, damit wir auf einer Ebene sind, damit du auf einer Ebene mit den anderen Menschen um dich herum bist. Und so kehrt Jesus ein in das Haus von Zachäus, er lädt sich selber ein und sie sitzen dort zusammen, sie essen, sie feiern, ich vermute sogar, sie lachen zusammen, sie haben Gemeinschaft, sie genießen einfach so einen richtig schönen Abend. Und durch dieses Hinwenden von Jesus zu Zachäus und seine Gemeinschaft, die die beiden haben, geschieht in Zachäus eine krasse Veränderung. Etwas, was irgendwie so fast ein bisschen unvorstellbar ist vorher. Er erkennt, dass er in seinem Leben etwas in Ordnung bringen muss. Und so checkt er, dass er die Hälfte von dem, was er besitzt, von seinem ganzen Reichtum, von seinem Haus, von seinem Bargeld, von all dem, was er hat, er sagt, die Hälfte von dem muss er den Armen geben. Er muss quasi, ja, er will dieses, will das Geld nicht mehr besitzen, er will sagen, jetzt soll es Menschen helfen. Und denen, die er betrogen hat, will er das Geld, was er ihnen zu viel abgenommen hat, vierfach zurückerstatten. Und hier ist so ein ganz besonderer Moment, weil Zachäus plötzlich das ausräumt, was ihn von anderen Menschen trennt. Er räumt aus, was die anderen ihm vorwerfen. Und er wendet sich wieder den Mitmenschen hin. Und dann sagt Jesus einen folgenden Satz, Lukas 19, 9 und 10. Heute ist diesem Haus von Zachäus Heil widerfahren. Denn auch er, Zachäus, ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zachäus hat also diese Hinwendung von Jesus erfahren. Und er hat erfahren, wie er sich ihm hinwendet. Und plötzlich empfängt er Heilung für sich und sein Haus. Durch die Gemeinschaft von Jesus und dieses liebende Hinwenden konnte Zachäus die Trennung jetzt letztlich zu anderen Menschen überwinden. Was ist das für eine krasse, krasse Situation? Ich meine, er hat viel falsch gemacht, aber der wurde auch krass verletzt von Menschen. Er hat natürlich irgendwie Dinge getan, die verabscheuungswürdig waren, aber selbst dieser Mensch wurde krass getroffen durch die Ablehnung von den anderen Menschen zu ihm. Aber nach der Begegnung mit Jesus kann er sich Menschen wieder hinwenden. Und er erlebt eine erfüllende Gemeinschaft mit Gott und auch mit anderen Menschen. Was ich an dieser Geschichte liebe, ist, dass sie uns echte und besondere Hoffnung geben kann. Sie zeigt nämlich, dass wir mit Jesus Trennung überwinden können. Vielleicht sogar Verletzungen, die so auf so einer mitmenschlichen Ebene für uns sind, wo wir gar nicht mehr wissen oder wissen können, wie soll das eigentlich laufen. Mit Jesus können wir jede Trennung überwinden. Selbst unüberwindbare Hürden sind für Jesus überhaupt gar kein Problem. Und deswegen ist das so ein Hinwenden zu ihm mit radikalen Folgen. Jetzt haben wir diese drei Dimensionen des Hinwendens kennengelernt. Und ich möchte mit euch zum Schluss nochmal so einen kurzen Moment nehmen, um es praktisch werden zu lassen. Ich möchte dich einladen zu schauen, ob das, was du heute gehört hast, vielleicht auch Auswirkungen auf dein Leben haben darf und dir das anbieten an der Stelle. Und du kannst dir zwei Fragen zum Beispiel stellen. Die erste Frage wäre, gibt es Situationen, in denen du dich, so wie Zachäus, getrennt von anderen Menschen fühlst? Gibt es Situationen, in denen du dich getrennt von anderen Menschen fühlst? Und die zweite Frage wäre, zu welchen Menschen möchtest du dich wieder hinwenden? Wo suchst du Jesus vielleicht, dass er dir Kraft schenkt, dass du Trennung überwinden kannst? Und mit allem, was dich von anderen Menschen trennt, dann mit dem genau dem, mit unserem Schmerz, können wir uns Jesus hinwenden. Er kennt uns sowieso. Er liebt uns sowieso. Und wir können uns ihm hinwenden und seiner rettenden Hilfe. Und so wie Jesus Zachäus geholfen hat, so kann er uns heute helfen, so kann er dir helfen, so kann er mir helfen, auch das Trennende zu anderen Menschen zu überwinden. Und für mich sind diese Fragen, mir persönlich diese Fragen zu stellen, ist immer wieder super wichtig. Das heißt nicht, dass sie mir immer präsent sind, aber dass ich sie mir immer wieder einfach auch vor Augen führen will, zu sagen, wo gibt es denn Dinge, wo ich mich vielleicht auch unbewusst oder ja einfach, wo ich einfach aus Situationen rausgehe, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Wo ich sage, ich wende mich vielleicht nicht bewusst, aber schon so ein bisschen ab, sozusagen, den Stress gebe ich mir nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Wo es vielleicht eigentlich viel echter und ehrlicher wäre, eben diesen Kontakt zu suchen und zu sagen, ich wende mich jetzt hin, ich lasse das auch zu. Und so muss ich mir diese Fragen immer wieder selber stellen. Oder jemand muss sie mir stellen, damit ich sie überhaupt wahrnehme und dann beantworten kann. Aber diese Fragen gehören eben zu unserem Leben dazu. Wo trennt uns etwas? Oder wo möchte ich die Trennung überwinden? Weil das die Einladung von Jesus ist, jeden Tag. Und wenn wir auf seine Einladung eingehen, dann heißt das, wir wenden uns ihm wieder hin. Wir brauchen diese Kraft, wir brauchen diese Freude, wir brauchen diesen Trost an der Stelle, dass wir uns auch anderen Leuten hinwenden können. Ich möchte euch abschließen mit einem Vers von dem Propheten Jesaja. Und der passt sehr gut zu dieser Geschichte von Zachäus. Der passt gut zu diesem Hinwenden von Gott zu uns, zu unserem Hinwenden zu Jesus und zu unserem Hinwenden, was möglich ist, zu uns gegenseitig. Und vielleicht sind diese Worte für dich so ein Wegweiser, der dich zum Hinwenden hinführt und der dir neue Hoffnung schenken kann. In Jesaja 58 steht Folgendes, Verse 6 und 8. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, und lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, und reiß jedes Joch weg. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Das ist ein prophetisches Wort, was Jesaja damals zu dem Volk spricht und sagt, gibt es Dinge in deinem Herzen, wo du andere Leute freilassen kannst? Und ich möchte es nicht so pauschal irgendwie so raushauen. Ich weiß, dass es Verletzungen in unserem Herzen gibt, die wir gar nicht so einfach und so schnell einfach loslassen können. Momente, in denen wir Hilfe und Unterstützung von anderen brauchen, wo wir vielleicht ja tatsächlich irgendwie auch in Gesprächen, professionelle Gespräche mit Menschen gehen, um Dinge loslassen zu können. Aber Jesus sagt, ich lasse dich nicht allein. Ich will dir Kraft schenken, damit du genau das erleben kannst. Damit du andere Leute nicht mehr im Gefängnis halten brauchst. Damit du dich nicht selber schädigen brauchst. Weil der Plan von Gott für uns, für dein Leben, für mein Leben ist, dass dein Licht hervorbrechen wird wie die Morgenröte, wie der Start eines neuen Tages, aus der Dunkelheit der Nacht hin in diesen neuen Morgen und deine Heilung schnell voranschreiten wird. Unsere Rettung geschieht am Ende dadurch, dass wir den Namen des Herrn anrufen. So wie es im Taufbecken geschehen ist. Glaubst du an Jesus Christus? Und willst du ein Leben in seiner Nachfolge führen? Ja. Ja. Wir rufen den Namen des Herrn an und wir wenden uns ihm hin in unserer Not. Und so möchte ich eine letzte Zusage dich deiner Rettung vergewissern. Dass du weißt, wenn du dir die Frage stellst, wendet sich Gott mir überhaupt zu? Woher weiß ich denn das? Dann möchte ich dir diese Worte zusprechen aus Römer 10, Vers 13, mit dem wir schon den Gottesdienst begonnen haben. Dort steht: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wenn du in diesem Moment vielleicht unsicher bist, zu sagen, wendet sich Gott mir überhaupt hinzu, dann weißt du, dass dieser Satz, in dem, wo du dich Jesus hinwendest und sagst, Jesus, ich brauche dich, das gilt für dich, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen.